April 1980 in Atlanta, Georgia. Paul Austin sitzt in seinem Büro. Austin ist bereits seit 2 Jahrzehnten CEO der Coca-Cola Company. Jetzt ist es für ihn an der Zeit, die Führung abzutreten. Ganz loslassen will er aber nicht. Er will seinen Nachfolger selbst wählen. Deswegen hat er Roberto Goizueta zu sich bestellt. Goizueta ist Leiter der technischen Abteilung. Er verwaltet auch die Coca-Cola-Geheimformel. Er ist einer der Anwärter auf den Spitzenjob.
Guten Morgen, Mr. Austin. Sie wollten mich sprechen?
Ja, genau. Wie läuft es mit der Entwicklung von Diet Coke? Bringen Sie mich bitte auf den neuesten Stand.
Goizueta lächelt überrascht. Er freut sich über Austins Interesse. Diet Coke ist zwar Goizuetas Lieblingsprojekt, unternehmensweit gibt es aber vor allem Widerstand dagegen. Als Anfang der 1960er Jahre die ersten Diätlimonaden auf den Markt kommen, beginnt auch Coca-Cola mit der Entwicklung einer kalorienarmen Version seines Getränks. Allerdings nicht ohne Bedenken. Die Rechtsabteilung prognostiziert Markenschutzprobleme und Klagen von Apfelbetrieben. Die Marketingabteilung befürchtet, dass Kundinnen und Kunden von herkömmlicher Coca-Cola auf die Diätversion umsteigen und so die Marke schwächen könnten. Also entwickelt Coca-Cola eine neue Marke. Die Diätlimonade wird unter dem Namen Tab in auffälligen pinken Dosen verkauft. Goizueta hält das für einen Fehler. Also hat er die Entwicklung von Diet Coke trotz des internen Widerstands weiter vorangetrieben.
Wir machen große Fortschritte, Mr. Austin. Die Rezeptur ist mittlerweile fast perfekt. Unsere Marktforschung zeigt, dass die Menschen Diet Coke wollen.
Goizueta fährt fort, aber Austin hört ihm nicht wirklich zu. Er hat Goizueta heute nicht herbestellt, um über Diet Coke zu reden. Austin wartet nur darauf, dass Goizueta fertig geredet hat.
Unser Rezept übertrifft Tab und sogar die Diet Pepsi in Geschmackstests eindeutig.
Erwartungsvoll blickt Goizueta zu Austin, aber der schaut ihn nur regungslos an.
Ja, wunderbar. Wirklich großartig. Trotzdem, das Projekt wird eingestellt.
Was? Warum das denn?
Diet Coke würde mit Tab konkurrieren. Das würde den Verkaufszahlen schaden. Und das würde Diet Pepsi die Chance geben, die Nummer 1 unter den kalorienarmen Getränken zu werden. Außerdem sind unsere Anwälte weiterhin besorgt, was die Verwendung der Coca-Cola-Marke für ein anderes Getränk angeht.
Aber das ist doch Blödsinn. Anwälte sind immer übervorsichtig. Wenn wir all ihre Ratschläge befolgen würden, kämen wir zu gar nichts mehr.
Die Entscheidung ist gefallen. Es wird keine Diet Coke geben.
Austins Kalkül ist einfach. Er möchte verhindern, dass Goizueta sein Nachfolger wird. Und wenn Goizuetas Hauptprojekt scheitert, sollte er keine Gefahr mehr für Austin darstellen. Deswegen hat er ihn heute zu sich bestellt. Aber Goizueta übersteht Austins Angriff. Robert Woodruff, früherer CEO von Coca-Cola, stellt sich hinter ihn und überzeugt den Vorstand. Goizueta wird neuer Coca-Cola-Chef. Jetzt, wo Goizueta freie Hand hat, bringt er Diet Coke schnell auf den Markt. Und Diet Coke ist nur der Anfang. Goizueta hat große Pläne für das Unternehmen. Einige seiner Ideen werden Coca-Cola in neue Höhen katapultieren. Aber er wird auch einen alles entscheidenden Fehler begehen. Einen Fehler, der die 100-jährige Unternehmensgeschichte in einem einzigen Zug beenden könnte. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge haben Coca-Cola und Pepsi in einer offenen Marketing-Schlacht das Feuer aufeinander eröffnet. Pepsi konnte mit der Pepsi-Challenge einen schmerzhaften Treffer landen. Im Einzelhandel übernahm Pepsi die Spitzenposition. Coca-Cola hat Millionen in gescheiterte Werbedrehs gesteckt, konnte aber schließlich mit einer eigenen Kampagne wieder an Fahrt gewinnen. Jetzt hat Coca-Cola einen neuen Anführer. Und der hat einen skandalösen Plan. Das ist Folge 5,
Nichts ist heilig. März 1981 in Palm Springs, Kalifornien. Roberto Goizueta hat 50 der wichtigsten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von Coca-Cola in einem Luxusressort versammelt. Goizueta ist erst seit ein paar Wochen im Amt. Heute will er die Coca-Cola-Führungsebene von seinen Plänen für die Zukunft überzeugen. Aber der neue CEO ist kein begnadeter Redner. Die Stimmung im Publikum reicht von gelangweilt bis missmutig, während Goizueta auf der Bühne seine Präsentation hält.
Sie haben alle, entschuldigen Sie, ein Exemplar unserer neuen Strategie erhalten. Sie heißt Strategie für die 80er Jahre. Sie erklärt, wohin es für Coca-Cola gehen soll.
Die meisten Anwesenden haben Goizuetas Strategie bereits durchgeblättert. Darin findet sich wenig wirklich Neues. Vieles klingt nach den üblichen Management-Floskeln, getreu dem Motto, lasst uns mutig, kreativ und ehrgeizig sein. Die Führungskräfte sind davon nicht beeindruckt. Goizueta weiß das. Aber er ist von seiner Strategie überzeugt. Er muss es nur schaffen, auch die Führungsriege auf seine Seite zu bringen.
Nehmen Sie unsere neue Strategie nicht auf die leichte Schulter. Alle Unternehmen, die einzigen Unternehmen, die erfolgreich sind, kämpfen immer um den Sieg.
Einige im Publikum schauen beschämt zu Boden. Aber dann bekommt Goizueta einen Energieschub und spricht mit mehr Nachdruck.
Das bedeutet, dass nichts unantastbar sein darf. Wir dürfen uns nicht von den alten Methoden aufhalten lassen. Wir brauchen frischen Wind. Ein Unternehmen, das sich nicht anpasst, geht unter. Und alle hier, die nicht bereit sind, sich zu ändern, müssen gehen. Egal, welche Position sie im Unternehmen bekleiden.
Im Publikum bricht Gemurmel aus. Aber Goizueta legt gerade erst los.
Wenn ich sage, dass nichts unantastbar sein darf, meine ich das auch so. Wenn wir unsere Produkte von Grund auf neu erfinden müssen, um einen Konkurrenten zu stoppen, werden wir das tun.
Alle im Publikum wissen, worauf Goizueta anspielt. Das Allerheiligste des Unternehmens. Die geheime Coca-Cola-Formel. Das Rezept wird von Coca-Cola wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Es liegt sicher in einem Banktresor. Nur eine Handvoll der ranghöchsten Manager hat die Formel überhaupt je zu Gesicht bekommen. Die Rezeptur gilt als so unantastbar, dass keiner glaubt, Goizueta erwäge ernsthaft, sie zu verändern. Das wäre geradezu blasphemisch. Viele im Publikum denken deshalb, Goizueta versuche nur zu schockieren, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Aber Goizueta blufft nicht. Genau das ist sein Plan. Goizueta beginnt sein Modernisierungsprogramm. Viele der Führungskräfte ziehen mit, aber einige sträuben sich und müssen die Firma verlassen. Goizueta stößt auch viele der Tochtergesellschaften des Unternehmens ab. Krabbenfarmen, Weingüter, Meerwasserentsalzungsfirmen. Seit den 1960ern hat Coca-Cola eine bunte Mischung angesammelt, die Goizueta nun aufräumt. Vor allem bringt er jetzt aber sein Herzensprojekt auf den Markt. Goizueta gibt 250 Millionen Dollar für die Einführung von Diet Coke aus. Heute umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro. Das Investment zahlt sich aus. Innerhalb eines Jahres wird Diet Coke die Nummer 1 unter den kalorienarmen Getränken. In Deutschland wird sie unter dem Namen Coca-Cola Light vermarktet. 1982 schafft es Coca-Cola dann auch, sich gegen die Pepsi-Challenge zu wehren. Durch eine groß angelegte Kampagne mit dem Komiker Bill Cosby. Außerdem droht Coca-Cola den regionalen Pepsi-Apfelbetrieben mit einem Preiskampf, sollte in ihren Gebieten mit der Pepsi-Challenge geworben werden. Diese Drohung nimmt Pepsi den Wind aus den Segeln. Ende 1983 wird die Pepsi-Challenge endgültig eingestellt. Aber Coca-Cola kann nicht durchatmen. Pepsis neuer CEO Roger Enrico arbeitet bereits an einem weiteren unglaublichen Schachzug. Roger Enrico sitzt in einem Café. Er will die Pepsi Generation Kampagne der 1960er Jahre wiederbeleben. Aber dieses Mal
soll die Kampagne von einem starken Werbegesicht getragen werden. Deswegen trifft er sich heute mit dem Promoter Don King. Sie wollen über Geld reden. $5 Millionen, das ist der Preis. 5 Millionen! So viel hat noch nie jemand für einen Werbespot bekommen. Das mag sein, aber es ist der Preis, den Sie zahlen müssen. Und ich verspreche Ihnen, es wird jeden Dollar wert sein. Immerhin reden wir hier über Michael Jackson. Michael Jackson hat gerade sein Album Thriller veröffentlicht. Es ist eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Michael Jackson ist ein absoluter Superstar. Und Enrico will ihn für die Pepsi-Kampagne gewinnen. Er denkt über das Angebot nach. $5 Millionen wären heute umgerechnet knapp 14 Millionen Euro. Enrico weiß, dass Coca-Cola für das Sponsoring der Olympischen Spiele $15 Millionen bezahlt hat. Heute mehr als 41 Millionen Euro. Vielleicht sind 5 Millionen für den größten Popstar der Welt also gar nicht so schlecht. 5 Millionen, sagen Sie? Ein paar Wochen später auf einer Pressekonferenz wird der abgeschlossene Deal bekannt gegeben. Zum ersten Mal trifft Enrico nun auch auf Jackson. Die beiden stehen peinlich schweigend nebeneinander, während die Fotografen sie im Blitzlichtgewitter tauchen. Keiner der beiden weiß, was er sagen soll. Schließlich beugt sich Jackson zu Enrico hinüber und flüstert ihm ins Ohr.
Ich werde dafür sorgen, dass Coca-Cola sich wünscht, sie wären Pepsi.
Aber als das Pepsi-Werbeteam nach Los Angeles fliegt, um Jackson das Konzept für die Werbung zu präsentieren, ist er alles andere als begeistert.
Die Story ist gut, aber ich mag die Musik nicht.
Okay, kein Problem, die können wir natürlich austauschen.
Und das Storyboard mag ich auch nicht.
Oh, was ist falsch daran?
Darin wird mein Gesicht gezeigt. Mein Gesicht ist zu oft im Bild.
Das Werbeteam ist sprachlos. $5 Millionen. Und Jackson will nicht, dass sie sein Gesicht zeigen?
Sie sollten mein Gesicht nicht sofort zeigen. Zeigen Sie lieber erstmal meine Markenzeichen. Meine Schuhe, meine weißen Handschuhe, meine Tanzposen. Und dann, erst in den letzten Sekunden des Spots, mein Gesicht.
Das Werbeteam wechselt vielsagende Blicke. Ihnen gefällt die Idee.
Okay, das können wir machen. Aber was ist mit der Musik?
Warum nehmt ihr nicht einfach Billie Jean?
Die Werbeleute fallen fast vom Hocker. Michael Jackson bietet ihnen tatsächlich an, seinen Superhit zu verwenden. Januar 1984. Im Shrine Auditorium in Los Angeles sind die Dreharbeiten in vollem Gange. Fans mit Pepsi-Bechern stehen im Publikum, während Michael Jackson auf der Bühne tanzt. Die Filmcrew von Pepsi fängt die Szenerie ein. Aber dann, bei der 6. Aufnahme, kommt es zur Katastrophe. Ein Teil der Pyrotechnik löst zu früh aus und setzt Jacksons Haare in Brand. Einige Momente tanzt Jackson ahnungslos weiter. Aber dann bricht er zusammen. Panisch rennen Crewmitglieder auf die Bühne, um die Flammen zu löschen. Jackson wird mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus gebracht. Jacksons Anwälte drohen daraufhin, Pepsi zu verklagen. Der Werbedeal droht ins Wasser zu fallen. Schließlich einigen sich die Parteien außergerichtlich. Pepsi spendet $1.5 Millionen, heute ca. 4 Millionen Euro, an das Krankenhaus, in dem Jackson behandelt wurde. Die Arbeit kann weitergehen. Im Februar 1984 feiert der Werbespot auf MTV Premiere. Der Hype ist gigantisch. Mehr als 80 Millionen Menschen schalten extra ein, nur um den Spot zu sehen. Die Werbung mit Michael Jackson lässt Pepsis Verkaufszahlen explodieren. You're a whole new generation. Währenddessen sucht man bei Coca-Cola händeringend nach einer passenden Reaktion.
Und Roberto Goizueta ist zu drastischen Maßnahmen bereit, um den Konkurrenten zu stoppen. In einem Meeting stellt er der Coca-Cola-Führungsriege seinen Plan vor. Wir haben eine mögliche Antwort. New Coke. Das Rezept ist fertig. Wir haben Geschmackstests mit fast 200.000 Menschen durchgeführt. New Coke schlägt sowohl Pepsi als auch Coca-Cola um Längen. Es ist die ultimative Cola. Einer der Manager schaltet sich ein. Wir müssen diese Cola so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Pepsi kommt uns seit 20 Jahren immer näher. Wir müssen ihnen jetzt etwas entgegensetzen. Die anderen Manager nicken zustimmend. Goizueta fährt fort. Gut, dann stellt sich nur eine Frage. Verkaufen wir New Coke als zusätzliche Marke? Oder ersetzen wir Coca-Cola? Die Führungskräfte halten einen Moment inne. Von dieser Frage hängt viel ab. Es ist die vielleicht wichtigste Entscheidung in der 99-jährigen Geschichte von Coca-Cola. Das originale Coca-Cola-Rezept galt bisher als unantastbar. Aber wenn sie beide Getränke anbieten, spalten sie ihre Kundschaft in zwei Lager. Dadurch würde Pepsi automatisch der Spitzenreiter werden. Und das ist für die Manager keine Option. Die Entscheidung ist einstimmig. New Coke wird Coca-Cola ablösen. Freitag, 19. April 1985 im Pepsi-Hauptquartier. Pepsi-Chef Enrico sitzt in seinem Büro, als seine Sekretärin ihn anruft.
Mr. Enrico, ich habe Mr. X in der Leitung.
Enrico wird hellhörig. Mr. X ist sein Maulwurf bei Coca-Cola. Eine verlässliche Quelle für Insider-Informationen vom Erzrivalen. Stellen Sie ihn durch.
Hey Roger, hier ist irgendetwas Großes im Gange. Am Montag ist ein großes Meeting in Atlanta. Jeder einzelne Coca-Cola-Abfüllbetrieb im Lande wurde aufgefordert, eine Delegation zu schicken. Aber das Unternehmen rückt keine Infos raus, warum.
Interessant. Vielen Dank. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Enrico verbringt die nächsten Stunden am Telefon. Er telefoniert mit jeder und jedem, der etwas wissen könnte. Von befreundeten Journalisten erfährt er, dass Coca-Cola am Dienstag zu einer geheimnisvollen Presseveranstaltung in New York eingeladen hat. Dann erzählt ihm ein Marktanalyst, dass Coca-Cola wohl seine Formel ändern will. Diese Info versetzt Enrico in Aufruhr. Er schaut auf seine Uhr. Es ist 17 Uhr, Freitag. Pepsi bleiben weniger als 4 Tage, um den Gegenschlag vorzubereiten und die Markteinführung von New Coke zu sabotieren. Dienstag, 23. April 1985, New York. Roberto Goizueta geht nervös in seiner Hotelsuite in Manhattan auf und ab. In wenigen Stunden wird er der Welt New Coke präsentieren. Es ist die größte Ankündigung in der Geschichte von Coca-Cola. Goizueta spürt, wie der Druck in ihm wächst. Um sich abzulenken, beginnt er durch die Zeitung zu blättern. Und dann entdeckt er etwas.
Was zum...
In der Zeitung ist eine seitenfüllende Anzeige von Pepsi gedruckt. Die Überschrift »The other guy just blinked«. Pepsi-Boss Roger Enrico verkündet darin Pepsis Sieg im Cola-Krieg. Coca-Colas Änderung des Rezepts legt er als Beweis dafür aus, dass Pepsi besser schmeckt. Um diesen Sieg zu feiern, veranstaltet er ein Straßenfest mit kostenloser Pepsi, nur ein paar Blocks von Coca-Colas Presseevent entfernt. Energisch wirft Goizueta die Zeitung in eine Ecke. Er darf sich nicht beirren lassen. Nicht jetzt, nicht von Pepsi. Er muss sich zusammenreißen. Eine Stunde später steht Goizueta im Lincoln Center auf der Pressekonferenz. Der Raum ist voller Journalistinnen und Journalisten. Das Event wird auch live im Fernsehen übertragen. Als Goizueta auf die Bühne läuft, versucht er gelassen zu wirken. Aber die Nervosität steht ihm ins Gesicht geschrieben. Die Lichter werden gedimmt. Und es wird ruhiger im Saal. Dann legt Goizueta los.
Das beste Erfrischungsgetränk der Welt? Coca-Cola.
wird jetzt noch besser. Einfach gesagt, wir haben eine neue Formel für Coke.
Goiswetter erzählt die Geschichte hinter der Entstehung von New Coke. Allerdings nicht die wahre Geschichte. Er erzählt, das Unternehmen sei bei der Entwicklung von Diet Coke auf das Rezept für New Coke gestoßen. Das neue Rezept habe so gut geschmeckt, dass man es einfach auf den Markt bringen musste. Über Pepsi verliert er kein Wort. Nach seiner Rede stellt sich Goiswetter den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.
Wie schmeckt die neue Cola?
Nun, das überlässt man am besten den Dichtern und Werbetextern. Aber ich persönlich würde sagen, sie ist weicher, runder, auch mutiger und am besten, Sie probieren sie selbst.
Ist New Coke eine Reaktion auf die Pepsi Challenge?
Nein, nein. So ein Quatsch. Die Pepsi Challenge. Was soll das überhaupt sein?
Schmeckt New Coke wie Pepsi?
Nein, nein. Ganz und gar nicht. Wirklich. Überhaupt nicht.
Nach einer Stunde im Fragenhagel gelingt Goiswetter die Flucht. Aber dann kommt es noch schlimmer. Auf Tischen stehen reihenweise Plastikbecher mit New Coke für die Gäste bereit. Aber sie wurden schon eingeschenkt, bevor das Event losging. Die Eiswürfel sind längst geschmolzen, die Kohlensäure verflogen. Die Journalistinnen und Journalisten verziehen ihre Gesichter, als sie die lauwarme Cola probieren. Einige spucken das Getränk sogar direkt zurück in ihre Becher. Und als die Berichte von New Coke die loyale Coca-Cola-Kundschaft erreichen, bricht Chaos aus. Den Leuten ist egal, wie viele Geschmackstests New Coke gewonnen hat. Coca-Cola ist für viele mehr als eine Brause. Das Getränk ist ein Teil von Amerika, ein Teil ihrer Identität. Die emotionale Bindung zwischen Coca-Cola und der Kundschaft ist so stark, dass kaum jemand bereit ist, New Coke überhaupt eine Chance zu geben. Coca-Colas Telefonleitungen laufen heiß, unter tausenden Anrufen von empörten Kundinnen und Kunden. Wütende Briefe lassen Coca-Colas Postfächer überquellen. Einige vergleichen den Verlust von Coca-Cola sogar mit dem Tod eines geliebten Menschen. Andere organisieren sich in Gruppen, um die Rückkehr der alten Coca-Cola zu fordern. Pepsi schaltet schnell eigene Werbespots, um die Wut der Kundschaft aufzugreifen. In den Werbungen machen sie sich unverblümt über Coca-Colas Entwicklung lustig. Coca-Colas Verkaufszahlen brechen ein. Analysten sagen voraus, dass Coca-Cola jährlich bis zu 625 Millionen Dollar Umsatz an Pepsi verlieren wird. Heute umgerechnet fast 2 Milliarden Euro. Die Einführung von New Coke ist ein absolutes Debakel. Im Juli 1985, nur 77 Tage nach Markteinführung, gesteht Coca-Cola seine Niederlage ein. Dieses Fiasko geht als einer der größten unternehmerischen Misserfolge in die Geschichte ein. Noch heute werden fehlgeschlagene Produkteinführungen oft mit New Coke verglichen. Coca-Cola beginnt unmittelbar mit der Schadensbegrenzung. Das Unternehmen kündigt an, dass das ursprüngliche Getränk als Coca-Cola Classic zurückkehren wird. Kurze Zeit später laufen im US-Fernsehen entschuldigende Werbespots mit Coca-Colas zweithöchster Führungskraft, Don Keough. Fast über Nacht schlägt die Wut der Kundschaft in Liebe um. Coca-Cola-Fans schreiben begeisterte Briefe an das Unternehmen. Und es geschieht noch etwas. Die Aussicht, Coca-Cola für immer zu verlieren, sowie die intensive Öffentlichkeitsarbeit nach dem New Coke-Desaster sorgen dafür, dass Millionen von Menschen ihre Liebe für Coca-Cola wiederentdecken. Coca-Cola kommt mit voller Wucht zurück. Zum ersten Mal seit fast 25 Jahren beginnt Pepsi, Marktanteile an Coca-Cola zu verlieren. Der Wandel ist so erfolgreich, dass einige sogar vermuten, New Coke sei nur ein cleverer Marketing-Trick gewesen. Aber das war es nicht. Wie Coca-Cola-Manager Keough es ausdrückte, die Wahrheit ist, wir sind nicht so dumm, wir sind nicht so schlau. Etwa ein Jahrzehnt lang bleibt New Coke noch erhältlich. Dann wird die Brause still und heimlich eingestellt. In der nächsten und letzten Folge gerät Pepsi ins Visier eines räuberischen Investors. Warren Buffett lässt bei Coca-Cola seine Macht spielen und beide Unternehmen müssen sich gegen eine ganz neue Bedrohung behaupten. Amerikas Gesundheitskrise.
Das war die fünfte Folge von Kampf der Unternehmen, Coca-Cola versus Pepsi von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben-Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Loa Beckman. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.